SRF 1.
SRF 1 Forum.
Was ist auch das für ein verrückter Sommer, der Sommer? Der Sommer mit Nizza, München, Ansbach, Würzburg oder Saletz und heute wieder mit der Türkei. Ein Sommer mit Anschlägen, die zwar unterschiedlich sind, unterschiedliche Motive, unterschiedliche Abläufe, die aber alle etwas Gemeinsames haben. Sie schockieren uns, sie gehen tief. Was macht die Erfahrung mit uns und mit unserer Gesellschaft? Lassen wir uns verunsichern. Über das redet meine Kollegin Simone Holliger in dieser Stunde mit Gästen und mit Ihnen, die jetzt zulassen.
In meiner Runde sitzen drei Herren mit drei unterschiedlichen Perspektiven. Es ist ein Medienwissenschaftler, ein Kriminalpsychologe und es ist ein Risikoforscher. Jero Mendras, du bist stellvertretender Leiter des Psychiatrisch-Psychologischen Dienst im Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich. Würdet ihr nach diesem Sommer noch zum Beispiel auf Paris eine Städtereise machen?
Ich würde sie machen. Ich würde sie vielleicht auch aus Prinzip machen, aber ich hätte eindeutig ein mulmiges Gefühl. Also das lässt sich nicht abstellen.
Also das wäre da?
Das wäre eindeutig da. Ich würde gerne sagen, dass ich das abstellen kann, aber klar, das kann auch ich nicht abschreien.
Bei unserer Runde ist auch der Vinzenz Weiss, Medienwissenschaftler, Professor für Journalistik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da schaut der Journalist und uns Journalisten auch kritisch über die Schulter. Wenn ihr zum Beispiel Zug fahrt, Herr Weiss, habt ihr da manchmal schon so ein mulmiges Gefühl, wie es jetzt der Rendras beschrieben hat?
Ich muss euch sagen, als ich Nizza konnte, am Bildschirm verfolgen, wo der Lastwagen, also die Menschen umkippt, dann habe ich das erste Mal so ein richtiges mulmiges Gefühl auch an meinem Körper spüren. Das war auch der Mensch, Vinzenz Weiss, der dann so reagiert hat und denkt, da kommt etwas Unheimliches auf uns zu. Was mache ich mit dem? Und wirklich am Körper ein Zittern gespürt. Und dann bei den anderen Ereignissen, ich spreche jetzt zum Beispiel die Zugfahrt an, da muss ich sagen, da ist der Forscher gekommen, der mich ein bisschen beobachtet hat, wie reagieren jetzt zum Beispiel Medien auf das. Und da kann ich sagen, Angst habe ich schon. Ich habe dann einfach mehr Angst vor der Angst, oder? Dass wenn eine Gesellschaft in Angst und Schrecken versetzt wird, dann wird es mir mulmig, weil es gibt immer Leute, die von dem profitieren.
Also ein bisschen eine Trotzhaftigkeit in euch, die sagt, nein, ich will mir nicht in das Gefühl hineingeben. So.
Wir dürfen hier nicht einfach auf den Leim gehen und das über uns herrollen. Wir müssen bewusst werden, was hier mit uns passiert. Ich glaube, diese Rationalität müssen wir uns leisten.
Und das Bewusstwerden, was mit uns passiert, das ist das Ziel von dieser Sendung Forum von heute Abend. Ich begrüße den Matthias Hollenstein auch hier in der Runde. Er ist Risikoforscher, Geschäftsführer von der Stiftung Risikodialog. Ihr befasst euch mit der Wahrnehmung und Bewertung von Risiken. Das Risikoanschlag, ist das euch persönlich in eurem Alltag, ist das präsent? Denkt ihr daran?
In meinem beruflichen Alltag ist das ganz sicher ein Thema, das präsent ist. Die beiden Vorredner haben bereits erwähnt, auch warum. Ich denke, auf einer persönlichen Ebene, wenn ich meinen Alltag von den letzten paar Tagen, ich bin jetzt beruflich in Europa unterwegs gewesen, ist es erstaunlicherweise jetzt ein bisschen weniger gewesen.
Sie sagen erstaunlicherweise? Warum erstaunlicherweise?
Ja, weil an und für sich viele Faktoren dafür sprechen, dass das Themen sind, die uns sehr nahe gehen. Es sind Sachen, die überraschend kommen. Es gibt eine gewisse Willkür, wo das passiert, wie das passiert. Und wir sind nicht vertraut mit dem Thema. Wir kennen uns in der Schweiz nicht aus oder in Europa mit Anschlägen, im Gegensatz vielleicht zu Israel. Aber vielleicht spielt da der Faktor eine gewisse Gewöhnung schon mit. Also es ist jetzt nicht mehr das erste Mal und so. Und vielleicht ist jetzt das bei mir so gewesen, dass es darum nicht jetzt die ganz starken Emotionen letzten Tag ausgelöst hat, als ich in Frankfurt am Flughafen war.
Das Sendung Forum auf SRF 1. Es war, wir haben es gehört, ein Sommer, der für viele auch verstörend war. Gerade mehrere Attentate haben Europa erschüttert. Lassen wir uns verunsichern? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Und wir wollen auch von euch daheim, die uns jetzt zuhören, wissen, merkt ihr an euch, dass ihr euch irgendwie anders verhaltet? Macht ihr vielleicht eben keine Reisen mehr in europäischen Städten? Oder geht ihr lieber nicht mehr so an Orten, wo viele Menschen zusammen sind? Oder seid ihr froh, wenn ihr möglichst schnell aus dem Flughafen rauskommt? Oder sagt ihr im Gegenteil, nein, ich lasse mich genau eben nicht verunsichern. Ruft doch auf Telefonnummer 0848 440 222 0848 440 222 oder schreibt uns im Netz unter srf1.ch bei der Sendung Forum, könnt ihr euren Kommentar abgeben und die Diskussion ist bereits am Laufen und meine Kollegin Barbara Kohler schaut sich die Diskussion an. Lassen sich die Leute verunsichern, Barbara?
Es gibt einige, die die Betreuungssituation sehr rational anschauen. Zum Beispiel der Rudi Schweizer aus Witwil hat uns geschrieben, das sei ja im Vergleich mit anderen Todesursachen sehr seltene Fälle. Darum hat er gar keine Angst. Und auch der Franz Nanni hat uns geschrieben aus Südafrika. Er hat geschrieben, als Verkehrsteilnehmer, ob jetzt zu Fuß oder in irgendeinem Fahrzeug, sei man viel mehr gefährdet als durch irgendwelche Terroristen und Spinner.
Also rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit ja tatsächlich enorm klein. Matthias Hollestein, Sie sind Risikoforscher, gehen wir doch dem noch ein bisschen auf die Spur. Also heisst das, dass wir eigentlich, wir Menschen, die Risiken komplett falsch einschätzen?
Ich glaube, wir müssen da unterscheiden, ob wir vom einzelnen Mensch oder vom einzelnen Ereignis ausgehen, wo sehr wohl eine Betroffenheit da ist, wo es auch richtig ist, dass der Mensch Angst hat, der hat vielleicht jemanden verloren, das löst Trauer und Angst aus. Das ist, glaube ich, die eine Ebene. Und da müssen wir sehr respektvoll mit den Emotionen umgehen. Die Menschen haben wirklich gelitten, die haben Sorge um ihre Zukunft, um ihre Familie. Zum anderen denke ich aber, auf einer politisch-gesellschaftlichen Ebene führt uns mittel- und langfristig kein Weg davon, kein Weg vorbei, die Risiken auch etwas einzuordnen. Wir müssen ein bisschen das Bild gewinnen, was sind die grossen Themen für unsere Gesellschaft. Sollen wir unsere Gedanken, unser Geld in Klimaschutz investieren, in Schutz vor Terrorismus, in Schutz vor Einzeltätern? Das sind Fragen, die wir gemeinsam diskutieren müssen, nicht am einzelnen Ereignis und nicht rasch am Stammtisch. Aber für Gesellschaft und Politik ist das sicher ein Thema.
Aber können wir Menschen die Risiken überhaupt rational bewerten? Ist das nicht immer eine emotionale Angelegenheit?
Als Einzelmensch sind die Emotionen praktisch immer im Vordergrund. Wir haben wissen, was in den Medien berichtet worden ist. Wir haben Erfahrungen, wir haben ein persönliches Umfeld, das uns sehr prägt, unsere Ängste, unsere Risikofreudigkeit und unsere Zurückhaltung. Aber wie gesagt, als Gesellschaft, als Politik, denken wir, muss andere Aspekte von der Rationalität auch mitspielen.
Also Risiken einschätzen, eine komplexe Angelegenheit. Eigentlich der Vergleich, der ist vom SRF1-Hörer, der sagt, ähnlich, eben, im Vergleich mit dem Strassenverkehr, wo 253 Menschen im letzten Jahr verstorben sind, ist es ja eigentlich verschwindend klein, die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Anschlag stirbt. Und ich würde gerne in diesem Zusammenhang noch die Stimme einspielen oder das Statement einspielen von Felix E. Müller, er ist Chefredakteur von der NZZ am Sonntag. Er ist vor knapp 20 Jahren hat den Anschlag auf Luxor unverletzt überlebt. Er konnte sich mit seiner Frau in ihrer Nische im Tempo verstecken. 59 Touristen sind dann bei diesem Anschlag gestorben. Darunter waren 36 Schweizer. Und er hat kürzlich auf SRF 1 erzählt, wieso er Mühe hat mit dem Vergleich mit dem Strassenverkehr.
Das sind dann so die Pseudorationalisierung von so terroristischen Attentaten, wo Leute sagen, ja, aber im Strassenverkehr sterben jedes Jahr viel mehr Leute als bei dem Terrorismus. Gewissermaßen tönt doch nicht so oder übertrieben. Das muss ich sagen, das bringt mich heute noch radikal auf die Palme, oder? Weil es ist derart absurdes Vergleich, weil im Strassenverkehr beispielsweise weiss ich immer, ich gar ein gewisses Restrisiko ein, wenn ich mich in den Strassenverkehr begebe. Aber ich rechne nicht damit und ich darf nicht damit rechnen, dass wenn ich in einer Disco bin oder einen ägyptischen Tempel suche, dass ich einfach von jemandem abgemetzelt werde. Und das war einer der allerersten Sekundengedanken, die ich in Luxor hatte. Ich habe die erste Salve gehört und dann habe ich gedacht, das ist ein terroristischer Anschlag, der da anfängt. Und dann habe ich gedacht, das zweite, statistisch eigentlich gar nicht möglich, dass wir da hier geraten.
Statistisch eigentlich gar nicht möglich. Und dann ist es passiert, Matthias Hollestein. Also schwierig, oder? Als Mensch mit diesen Statistiken wollen oder müssen umzugehen.
Als einzelner Mensch ist es nicht möglich, mit der Statistik oder mit dem Durchschnittswert umzugehen. Das hilft mir auch nicht. Aber für eine Versicherung, für einen Staat, für eine Gemeinschaft brauchen wir solche Grundlagen. Aber ich glaube, ich unterstütze das Statement von vorhin. Es wird natürlich der Sache nicht ganz gerecht, wenn man Äpfel und Birnen vergleicht. Weil eben, es sind andere Attribute, die mitspielen. Eben die Willkürlichkeit, die Bösartigkeit. Und das ist eine gewisse Afro auch denen gegenüber, die da involviert waren, das wollen zu vergleichen. In dieser Art.
Aber rein rational ist die Wahrscheinlichkeit klein, oder? Das ist so.
Das ist so.
Die Medien spielen eine wichtige Rolle auch in der Einschätzung von Risiken. Vinzenz Weiss, ihr seid Medienwissenschaftler. Wenn jetzt die Medien über die Verkehrsunfälle genau gleich intensiv würden berichten wie jetzt über die Anschläge, würde das etwas ändern in unserer Wahrnehmung von den Risiken? Was habt ihr das Gefühl?
Medien reagieren sehr stark dann, wenn etwas vom Normalen abweicht. Das ist eigentlich ihre Rationalität. Oder wenn etwas gewohnt ist, wo man sich daran gewöhnt hat, eben, dann ist es kein Gegenstand für die Medien. Das haben wir natürlich bei den Verkehrstoten. Da gibt es zwar schon die Statistiken, die hören wir auch ab und zu, aber man hat sich eben daran gewöhnt. Und ich habe mir auch sagen, dass man zum Teil auch zum Beispiel in Israel auf so Statistiken ähnlich reagieren, wenn es jetzt eben um Anschläge geht. Trotzdem denke ich mir, dass Medien natürlich eine ganz grosse Verantwortung haben, eben die Rationalität in den Diskurs hineinzubringen. Ähnlich wie das der Herr Hollenstein gesagt hat. Es geht dort nicht ums individuelle Empfinden. Also sehr viel Respekt vor dem Felix E. Müller. Mir schudert es jetzt noch, wenn ich ihm zuhöre und mir vorstelle, in welcher Situation der dort war. Ich denke aber, er hat vor allem als Mensch geredet und als Betroffener und nicht als Journalist. Ich glaube, Journalisten haben eben die Aufgabe, zu kontextualisieren, in einen Zusammenhang zu stellen, einzuordnen und immer auch zu wissen, wenn Leute vor dem Angst haben, die halt irrational ist, dann kann man das auch nicht einfach akzeptieren. Es gibt Profiteure von dieser Angst. Wenn eine Bevölkerung, eine Gesellschaft Angst hat, dann ist sie viel mehr steuerbar. Und ich denke, da in Medien eine Aufgabe, eben solche Sachen in Kontext zu stellen. Und nicht einfach nur auf Ereignisse, mögen sie eben jetzt ungewohnt sein oder eben überraschend eintreten, zu reagieren und vielleicht kontinuierlich auch über solche Fälle berichten. Also auch über Terrorismus kann man berichten, wenn nicht gerade ein Anschlag entsteht. Das braucht vielleicht ein bisschen mehr Geschick journalistisch. Das ist, glaube ich, eine richtige Verantwortung der Medien, dass sie die wahrnehmen können.
Ich würde gerne das noch vertiefen, wie das die Medien richtig in eurem Sinn berichten über so Anschläge. Ich würde noch ganz schnell bei diesem Unsicherheitsgefühl ein bisschen bleiben. Es ist eigentlich noch erstaunlich, oder? Wenn man die Kriminalstatistik jetzt anschaut vom letzten Jahr, das sind ja eigentlich, ich sage jetzt mal, erfreuliche Zahlen, oder? Rückläufige, auch bei Gewalt von jungen Männern, Zahlen, die zurückgehen. Eigentlich leben wir in sicheren Zeiten. Dann aber das subjektive Sicherheitsgefühl, das laut einer Sicherheitsstudie von der ETH abgenommen hat im Vergleich zum letzten Jahr. Jérôme Endras, könnt ihr als Psychologe erklären, dass eben das die absolute Sicherheit und die subjektive Sicherheit einfach in einem Menschen sehr unterschiedlich angelegt sind?
Sie haben schon gesagt, das sind zwei ganz unterschiedliche Themen und wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ganz offensichtlich ist es für uns jetzt wichtig, dass uns nichts mehr passiert. Wir wollen Sicherheit haben, wir wollen auf ganz vielen Ebenen Sicherheit haben. Und das ist sicher auch ein Zeitgeist. Also wenn man schaut, früher hat man das eher akzeptiert. Die Verkehrstoten sind angesprochen worden. Die sind ja viermal höher gewesen, noch vor 20, 30 Jahren. Und trotzdem haben die Leute Autofahren gut gefunden und sind auch nicht mit grosser Angst in den Verkehr gegangen. Auf vielen Ebenen der Umgang mit Krankheiten. Also wir wollen ganz eindeutig mehr Sicherheit haben. Wir tolerieren viel weniger, dass uns etwas passieren kann. Und das kann man weder gut oder schlecht bewerten. Das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach so.
Also wir haben verlernt, mit Risiken zu leben. Das ist etwas, was dir auch sagen, Matthias Hollenstein, als Risikoforscher. Unsere Gesellschaft hat verlernt, mit Risiken zu leben.
Ich will mich da sehr anschliessen, was gesagt worden ist. Ich denke, es ist eine gewisse Sicherheitsgesellschaft entstanden über die letzte Zeit. Anforderungen, Sicherheit, es darf nichts mehr passieren. Es ist natürlich auch so, dass weniger passiert, Sie haben es gesagt. Und darum sind wir uns auch gewöhnt, das ist auch so erwähnt worden, dass nicht mehr so viele Sachen passieren. Ich bin ein Landei auf dem Land aufgewachsen, das war normal. Jede zweite Woche ist jemand auf den Friedhof gedreht worden. Also das Sterben war ein Teil des Lebens. Und je mehr man dieses Thema ein bisschen an den Rand rückt, je weniger auch akzeptiert wird, dass es eben unheilbare Krankheiten gibt, dass es eben Unfalltote gibt, desto mehr kommen wir in eine Situation hinein, wo wir uns irgendwie sehr konservativ verhalten. Wir wollen unsere Sicherheit bewahren, unser Hab und Gut bewahren. Und das hat auch gewisse Risiken in sich wieder. Also je mehr wir Sicherheit vermeintlich haben, desto weniger sind wir uns eben gewöhnt, wenn dann etwas passiert.
Du hast gesehen, Leute sterben, Krankheiten, aber jetzt eben so Anschläge. Das ist ja jemand, der mutwillig Leute tötet. Müssen wir uns wirklich an das gewöhnen, Herr Endras?
Selbstverständlich müssen wir uns nicht daran gewöhnen. Das ist ein anderer Kontext. Da hat es eben, Sie haben das erwähnt, so ein bisschen die Bösartigkeit dahinter. Es geht darum, dass man uns verschrecken will, dass man ganz vieles von unserer Demokratie, von unserer Gesellschaft, von unserer offenen Gesellschaft, wo es, denke ich, allen sehr wichtig ist, wo man ganz viele Freiheiten, Freiräume hat, dass man das kaputt machen will. Und da muss man ganz klar sagen, nein, daran müssen wir uns nicht gewöhnen und da dürfen wir uns nicht gewöhnen. Und ich denke, das ist ein Unterschied, ob wir lernen mit Krankheiten, mit Schwierigkeiten, schweren Schicksal umzugehen. Und da denke ich, da hat Herr Hohlenstein etwas sehr Richtiges angesprochen. Das wird, die Themen werden dann rangedrängt. Und jeder sieht sich als jemand, der mindestens Hunderte wird und wo ja nicht passiert. Und das ist schon ein Teil vom Lebensentwurf. Und das kann man kritisch diskutieren, ob das realistisch ist, ob das vernünftig ist. Aber, und da gibt es ja das andere, das hat nichts damit zu tun, ob wir uns damit anfreunden, dass so grauhafte Zwischenfälle passieren wie die Terroranschläge. Das ist eine ganz andere Thematik.
Also mit Risiken lernen umgehen. Herr Weiss, ist das auch eine Aufgabe, die vielleicht die Medien haben, dass man diese Themen auch vermehrt in Fokus nimmt?
Ich sehe das gleich wie der Jérôme Endras, wenn man sagt, wir können das nicht akzeptieren. Und der Felix E. Müller hat das auch gesagt, weil das sind ja ganz gezielte Akte. Also wir haben jetzt vor allem von Terrorakt geredet. Beim Amoklauf sieht es vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Würde ich sagen, ist vielleicht nicht gleich auf die Öffentlichkeit ausgerichtet. Und da denke ich auch, keine Toleranz natürlich. Aber das heisst auch, wenn dann etwas passiert, oder, macht man sich zum Spielball, macht man sich zum Werkzeug, tut eben zum Beispiel Terroristen in die Hände spielen, indem man das im Detail getreu tut, nachzuzeichnen, was da genau passiert ist, wie sich die vorbereitet haben, welche Methoden das sie ganz genau angewendet haben. Und dann tun ja sehr viel Nährboden dafür schaffen, dass man sich ganz genau in so ein Ereignis eindenken kann und dass die Angst natürlich noch mal zunimmt. Ich glaube, hier haben die Medien die Verantwortung, dass sie sagen, nein, wir lösen uns eben nicht zum Handlanger machen von solchen Kommunikationsstrategien, wie wir Terrorakt gar noch bezeichnen, sondern wir versuchen auch, Rationalität reinzubringen. Und vor allem, das ist mir auch noch wichtig, nicht gerade bei einem Amoklauf schon gerade schreien, das ist wahrscheinlich ein Terrorakt und jetzt haben wir es doch in der Schweiz hier, sondern auch hier vielleicht ein bisschen zurückhaltend sein, zuerst mal herschauen, weiss man etwas, ist das tatsächlich das gleiche Muster wie beim Terror und erst dann, wenn ich es einordnen kann, würde ich die Öffentlichkeit damit.
Schauen wir doch den Fall an, von Saletzer jetzt angesprochen, vom letzten Wochenende, wo der Mann im Zug die brennbare Flüssigkeit entzündet hat und eine Frau gestorben ist, er selber auch gestorben ist, eine andere Frau kämpft immer noch, um zu überleben. Weitere Personen sind verletzt, darunter auch ein 6-jähriges Kind. Wenn wir die Medienarbeit jetzt anschauen, wie denn jetzt über den Fall berichtet ist worden, wie beurteilt ihr die Leistung der Schweizer Medien?
Da muss man wirklich sagen, dass die Schweizer Medien vorbildlich reagiert haben. Ich glaube, es hat auch etwas mit dem Bewusstseinssteigerung zu tun, was eben in der letzten Zeit passiert ist. Also man hat das im Bewusstsein. Wir müssen zurückhaltend sein, müssen vorsichtig sein.
Was heisst denn zurückhaltend? Keine Bilder zeigen?
Also
oder wie?
Zum Beispiel eben schon ein bisschen warten, bis man Fakten weiss. Wenn man das vergleicht mit dem, was in den Social Media passiert ist, mit diesen Verschwörungstheorien von Leuten, die haben ja Nationalräte noch mittwittert, nicht wahr? Von Leuten, die sagen, ja, die Medien wollen ja das vorenthalten, die verschwiegen ja die Fakten. Wir wissen doch eigentlich alle, das muss ein Muslim sein und die uns das vorenthalten. Da wird einem natürlich geschmuchen, wenn man die Social Media anschaut. Die Schweizer Medien haben das sehr bewusst und gut gemacht. Ich muss aber sagen, im Unterschied auch zu ausländischen Medien, wenn man Fox News zum Beispiel anschaut, wo ja hat dann Experten sagen, ja, die Schweiz steht kurz vor einem Bürgerkrieg und so weiter, dass sie alle Grenzen sind eigentlich nicht der Griff in Europa und so weiter, das sind natürlich so Angstmacher-Medien, die auch die Situation in der Schweiz gar nicht kennen und vor denen müssen wir warnen.
Ich würde gerne noch auf die Social Media noch mal sprechen kommen und auf das Dilemma, wo die Medien drin sind, oder mit der Schnelligkeit, wo Social Media agiert und die Medien, die vielleicht das Gefühl haben, sie müssen da irgendwie können mithalten. Ich möchte aber jetzt zuerst gerne Markus Schlegel in der Sendung begrüßen und er stellt auch die Rolle der Medien in Frage. Grüße, Herr Schlegel.
Guten Abend.
Wir hören euch zu.
Ja, also ich komme zurück auf das die Vorkommnis in Luxor und dort haben für mich Printmedien im Speziellen den Blick, haben für mich ihre Glaubwürdigkeit verloren, weil dazu mal ist eine Reportage gewesen und da sind Bilder gezeigt worden, das sind mit Wasserlachen gewesen, nachdem die Städte, die Attentatsstädte gesäubert worden ist, auf der Blick, hat sich da, ist sich nicht schade gewesen, die rot einzufärben. Das ist dazu mal ein ziemlicher Skandal gewesen. Und seither haben für mich Bilder in sämtlichen Printmedien Glaubwürdigkeit einfach verloren. Ich schaue die an, aber mit einer grossen Skepsis. Und das ist eine riesen Verantwortung, die natürlich Printmedien haben. Und heute, gerade, das hat es dazu mal noch nicht gegeben, heute mit der digitalen Bildaufbereitung, ist eigentlich alles möglich. Man kann uns alles auftischen. Alles. Und wir müssen es glauben, oder können es glauben, oder wollen es glauben. Aber da ist eine riesige Skepsis von mir.
Und die würde ich gerne aufnehmen, Herr Schlegel, die Skepsis. Ja. Ich würde es gerne in die Runde reingeben. Sie sprechen den Fall an von Luxor. Das war vor knapp 20 Jahren, ja, wo der Blick und auch die Schweizer Fernsehen, schaut der Herr Weissag, auch, das waren die beiden Medien, die diese Bildverfärbung gemacht haben. Also wo das Rot, wie wenn es Blut wäre, dabei war es eigentlich eben gar nicht Blut, wo dann ein grosser Skandal war. Die Glaubwürdigkeit der Bilder, das ist, glaube ich, ein grosses Thema, wo die Medien und eben auch uns Medienkonsumentinnen und Konsumenten beschäftigen.
Wahrscheinlich, um das in Luxor klarzustellen, beim Blick hat man dann gesagt, der ganze Blick war sehr stark rot eingefärbt, es war ein technisches Problem. Und beim Schweizer Fernsehen dazu mal hat man gesagt, das kann doch nicht sein, dass das so grau daherkommt. Wir haben beim Blick gesehen, dass es Blut muss sein, also färben das Bild ein. Einfach um so, haben auch die Fehler gemacht. Und tatsächlich ist da etwas ganz Wichtiges angesprochen. Wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo man kaum mehr als Nicht-Profi Bilder kann verifizieren kann. Woher stammen die? Sind das Bilder, die tatsächlich dort aufgenommen worden sind, wo gesagt wird, dass sie aufgenommen werden? Da braucht es Profis. Da braucht es meines Erachtens eben auch Organisationen, die solche Professionelle anstellen. Ich glaube, da braucht es Medien, die sich bemühen, solche Profis auch anzustellen. Das ist ein Unterschied dann auch zu Social Media. Wir haben es auch gerade im Fall von Saletz gesehen, wo Bilder einfach umgeistert sind. Das
Bilder Täter, von falschen Tätern.
Falsche Täter und so weiter. Eine Redaktion würde das niemals machen. Oder? Eine Redaktion würde, also abgesehen davon, dass es einfach falsch war, würde verifizieren, woher das Bild stammt und so weiter. Das ist heute eine unheimliche Herausforderung. Und das ist aber auch eine Verantwortung des Journalismus, die er, glaube ich, auch wahrnimmt.
Der Druck von Social Media ist aber schon etwas, das ein grosses Dilemma darstellt. Wie ist das, Herr Hollenstein, das sind Risikoforscher, das berisselt werden von Bildern, jetzt so, wie es der SRF1-Hörer Schlegel gesagt, wo man nicht mehr ganz sicher ist, von wo das kommt, oder eben Social Media, wo so schnell Gerüchte umgegeben werden. Ich nehme an, das beeinflusst unsere Risikoeinschätzung wahrscheinlich auch, oder? Wenn man so emotional berührt wird.
Die emotionale Berührung ist sicher ein Thema. Das andere ist halt die zusätzliche Unsicherheit mit Widersprüchen oder verschiedene Bilder oder Verschwörungstheorien, ist angesprochen worden. Das macht es mir als Menschen nicht unbedingt einfacher, mir eine Meinung zu bilden. Und man weiss eigentlich aus verschiedenen Forschungen, je unklarer, unbekannter Risikothematik ist, desto mehr macht es mir Angst. Und ich glaube, die Prozesse, die jetzt dargestellt worden sind, zeigen genau das. Ich kann mir nicht so eine Meinung bilden. Und wir kommen dann zum Thema Vertrauen, das auch angeschnitten worden ist. In der Risikoforschung ist häufig klar geworden, ich kann ja nicht mehr alle Details selber beurteilen. Sie haben es gesagt, mit den Bildqualitäten, mit der Echtheit der Bilder. Und darum kommen so andere Prozesse wie Vertrauen viel grösseres Gewicht über. Ich muss schließlich vertrauen am Fernseher, am Radiosender und kann kaum selber als Einzelperson das verifizieren, wie ich das Risiko selber nicht verifizieren kann.
Also Vertrauen, ein wichtiger Faktor auch. Da könnt ihr übrigens weiterhin anrufen in die Sendung. Also wie ist bei euch die Befindlichkeit? Was macht es mit euch? Spürt ihr eine Angst, eine Verunsicherung? Macht ihr Sachen heute anders, die ihr vielleicht vor dem Sommer, vor diesen Anschlägen anders gemacht habt? Da könnt ihr uns schreiben auf srf1.ch im Feld vom Forum. Jetzt eine Diskussion, die wir eingerichtet haben. Oder ihr könnt uns anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222. Und dann sagt mir meine Kollegin Christina Lang, es gibt Meldungen, Verkehrsmeldungen, Blick auf die Straße.
SRF Verkehrsinformation von 20.30 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Noch 1 Kilometer Stau und nur noch 15 Minuten Wartezeit ab Quinto.
SRF 1 Forum.
Wir haben über die Medien geredet. Wir haben darüber geredet, was das mit der Gesellschaft machen kann, wie das Angst eben auch schüren kann. Wie ist das, Jérôme Mendras, was macht es denn bei den Tätern? Also, welche Rolle spielt eine Medienberichterstattung bei, sage ich jetzt mal, potenziellen Tätern, die noch nicht zu Tätern geworden sind?
Eine sehr grosse. Also, ganz eindeutig. Würde man nicht darüber berichten, wäre das viel weniger attraktiv. Und sowohl Terroristen als auch die sogenannten Amok-Täter, sogenannt deswegen, weil das meistens auch geplante Delikte sind, weil es da auch einen Vorlauf gibt, weil es auch Fantasien dazu gibt, dann spielt das eine riesengroße Rolle, dass das dann entsprechend breit getreten wird in der Öffentlichkeit, dass Leute verschrecken, dass Leute darauf reagieren. Man weiss auch von Tagebücheinträgen, dass sie auch Vorstellungen darüber haben, wie man dann über sie berichtet. Es gibt dann auch so spezielle Communities, wo es dann auch schon
pervertierte Hall of Fames gibt, also wo die dann Einzug haben in eine Halle von Leuten, die ganz schwere Attentate begangen haben. Und da spielt das eben ganz eine starke Rolle, wie darüber berichtet wird. Und man kann es auch anders formulieren. Jetzt angenommen, sprengt sich jemand in die Luft und niemand berichtet darüber, was wäre denn das? Und das wäre etwas Letzte, was ein Attentäter will. Der will, dass darüber berichtet wird.
Das Wissen, das der Jérôme Endras jetzt gerade geschildert hat, wo ein psychologisches Wissen auch muss sein, das ist auch im Journalismus angekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch einem Publikum erklärt. Zum Beispiel in den Kodizes, in den Ethik-Kodizes der Journalisten, tut man auch empfehlen, dass man in solchen Situationen, beim Suizid sowieso, bei einem erweiterten Suizid, wie man zum Beispiel Mocklauf bezeichnet, oder beim Terror, dass man eben nicht ein Identifikationspotenzial schafft, weil man eben weiss, dass es zu einem Nachahmungsakt kommt. Und das finde ich eben noch verrückt. Da gibt es sehr viele Leute, die finden, warum zeigt er denn nicht den Täter? Warum erzählt er nicht ganz genau, wo er in die Schule gegangen ist und was die Lehrerin zu ihm gesagt hat? Solche Sachen. Und da muss man einfach auch dem Publikum mitteilen, das ist jetzt ein bisschen anders, als wenn ich ein Sportlerinterview mache und dem seinen Lebenslauf schildere. Da mache ich mich zum Handlanger von dem Attentäter, von dem Terrorist, weil ich eigentlich genau sein Ziel in die Hände spielen, dass es möglicherweise eben weitergeht. Wir wissen, glaube ich, auch, vielleicht kann das Herr Endra so bestätigen, dass Amokläufe beispielsweise in Wellen kommen, also ja, also so Studien können zur Kenntnis nehmen, in Wellen kommen, also nicht einfach über die Zeit verteilt, gerade auch darum, weil eben potenzielle Amokläufe sich inspiriert fühlen, sich identifizieren und dann vielleicht eine Initialzündung da ist, dann tatsächlich noch Tat zu begehen. Stimmt das?
Was man zeigen kann, ist, dass sicher Amok-Drohungen massiv zunehmen, nachdem so ein Delikt passiert ist. Das sieht man in der Praxis. Von Wellen zu reden, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das glücklicherweise noch seltene Ereignisse sind und dann die Häufigkeiten dann gerade statistisch relevant sind. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Aber was ganz wichtig ist, man reagiert anders drauf. Also man reagiert dann anders auf Amok-Drohungen, man reagiert dann auch anders auf Terrorvorbereitungen. Es wird dann intensiver darüber berichtet und es macht etwas mit den Leuten. Also das ist ganz klar so. Es ist dann mehr ein Thema und das wiederum kann Fantasien beschleunigen, beführen von sogenannten Tatgeneigten, wie man dem sagt, Jugendlichen, wo die Fantasien vielleicht irgendwo im Hinterstübli haben, wo dann eher noch angeführt werden.
Der Exeka, wenn sich jemand in die Luft sprengt und niemand berichtet darüber, dann wäre das etwas ganz anderes. Aber das ist ja auch nicht realistisch, oder? Die Medien haben ja auch eine Aufgabe, sie müssen ja auch informieren. Wie sieht ihr aus eurer Sicht eine gute Berichterstattung aus oder eine verantwortungsvolle Berichterstattung, die eben genau nicht zu so Nachahmer führt?
Es ist klar, dass es da Güterabwägung gibt. Also, es gibt quasi den Forensiker in mir, der sagen würde, möglichst wenig. Ja, keine Bilder von dieser Person, wenn es geht, kein Name. Und auch nichts zu dem konkreten Motiv. Weil das ist genau das, was sie wollen. Denken Sie an den Breivik. Das ist das, was er wollte. Dass sein Manifest verbreitet wird, dass man ihn in seiner absurden Uniform sieht und dass er da irgendwie noch Leute kann anregen, inspirieren, was auch immer. Das ist ja das gewesen, was er wollte machen. Und wenn man jetzt einfach nicht darüber berichtet hat, wie er aussieht, wenn man seine Uniform nicht gezeigt hat, wenn man sein Manifest nicht verbreitet hat, wenn man einfach gesagt hat, das ist ein Mensch, der sehr gestörte Persönlichkeit hat, dann wäre das nicht in seinem Sinn gewesen. Auf der anderen Seite ist mir klar, dass die Bevölkerung natürlich informiert will werden und muss auch sagen, das hat auch einen Sinn und Zweck. Es ist vorher erwähnt worden vom Herrn Hollenstein, je besser man weiß, was passiert ist, desto besser kann man das einordnen und desto besser kann man damit umgehen. Darum, es ist eine Gratwanderung, es ist eine Güterabwägung und man wird dann einen guten Umgang müssen finden.
Aber die Einordnung, die einem dann auch wieder hilft, das irgendwie eben noch immer in ein Schubladchen zu tun und so nicht die diffuse Angst vielleicht entwickelt. Herr Weiss, der hat gesagt, es gibt so Richtlinien wie eben auch beim Suizid. Wie ist denn die Haltung der Medien, vielleicht auch im Ausland, da hat uns der Fall Breivik angesprochen, die französischen Medien, die auch reagiert haben nach diesen Anschlägen, könnt ihr uns vielleicht so einen kleinen Rundumblick geben, wie sich jetzt die Medien verändert haben in ihrer Berichterstattung?
Ich beobachte tatsächlich, dass viel mehr so eine Metakommunikation über sich selber stattfindet, dass Medien nicht nur einfach berichten, sondern dass sie auch eben kommunizieren, warum dass sie gewisse Sachen nicht machen. Das hat angefangen in Frankreich, oder, mit dem Verzicht, eben Täterbilder zu zeigen. Man darf auch sagen, der Arthur Rutishauser vom Tagesanzeiger hat sofort auch gesagt, beim Tagesanzeiger und der Sonntagszeitung machen wir das auch nicht mehr. Er hat das sogar in einem späteren Artikel dann in einem Kästchen nochmal gebracht. Also nicht nur in einer Sonntagspredigt, sondern tatsächlich auch in einem Artikel. Ich finde das wichtig, dass Medien eben nicht nur einfach über Ereignisse berichten, sondern dass sie auch quasi eine Packungsbeilage, oder, dass sie dort mitliefern, warum dass sie gewisse Sachen eben jetzt machen oder andere nicht. Ich werde noch einen Satz dazu sagen. Man muss halt schon wissen, Medien können immer auch weglos. Es ist nicht so, dass Medien einfach eine Realität abbilden. Sie entscheiden immer, auszuwählen, gewissen Interessen nachzugeben oder nicht. Also auch Medien, die zum Beispiel bei einer PR-Aktion entscheiden, wollen wir jetzt ihre Ziele verwirklichen oder nicht. Und ich glaube, eben gerade bei solchen Daten wie Terror oder Amok haben sie es in der Hand, noch ein bisschen stärker eben auch Packungsbeilagen mitzuliefern oder sogar eben zu verzichten. Es gibt den Peter Sloterdijk, den Philosoph.
Das ist schon der zweite Satz. Aber ja, das sagt, noch sagen.
Ja, am besten wäre eigentlich, wenn Medien das gar nicht würden thematisieren. Das geht natürlich nicht, weil die Ereignisse haben wahrscheinlich höheren Nachrichtenwert. Man muss über diese Sachen berichten, dann ist die Frage noch nach dem Wie.
Müssen wir aber auch an uns denken, Medienkonsumentinnen und Konsumenten. Also man hat zum Beispiel auch können lesen, bereits schon in der Twitter-Diskussion nach dem tragischen Vorfall in Saletz, wo Leute sagen, was ist eigentlich los mit diesen Medien? Ich will Informationen, ich will wissen, wer das war, wo der wohnt, was der für eine Religion hat. Also ist das auch ein Bedürfnis der Leute? Und man muss sagen, ja, vielleicht sollten wir uns auch anders verhalten nach so einem Vorfall. Niemand will etwas sagen.
Also ich kann von mir als Forensiker reden und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also wenn so etwas passiert ist, will ich ganz genau informiert sein. Ich will ganz genau wissen, ich will es genau einordnen und je mehr Informationen, desto besser. Auf der anderen Seite, wenn dann all die Informationen kommen, dann rege ich mich darüber auf, dass so viele Informationen da sind. Ich sage, das ist nicht unproblematisch. Und ich denke, da werden wir noch einen Umgang finden müssen. Ich finde es richtig, das ist die Frage nach dem Wie. Und wie das aussieht, ich finde, in der Schweiz ist es nicht schlecht. Also das muss man sagen, ich finde das ein guter Ansatz vom Tagesanzeiger. Man kann es ja übrigens auch so machen, dass man gewisse Sachen sagt, die nicht passiert sind. Man kann sagen, es ist kein islamistisches motiviertes Attentat gewesen. Man kann sagen, es ist kein extremistisch motiviertes Attentat gewesen, zum Beispiel in Saletz. Und man kann einfach offen lassen, was ist das effektive Motiv gewesen. Man kann, da gibt es Möglichkeiten, das wird sich herausstellen, ob man da noch jetzt einen besseren Weg wird finden.
Ich würde gerne in der Sendung einen weiteren SRF1-Hörer von Luzern begrüßen. Ismael Yücel, grüß dich.
Hallo, grüß miteinander.
Ihr habt auch etwas zu der Medienarbeit zu sagen, gell? Wir hören euch zu.
Ja, richtig, genau. Mich dunkelt als Konsument, dass einfach extrem, extrem übertrieben wird. Alle Minuten kommt eine Nachricht von 20 Minuten, eine Push-Nachricht beispielsweise. Terroranschlag dort, da noch stirben die Leute. Das ist einfach unheimlich, ja. Langsam kommst du einfach Angst über als Konsument. Ich bin froh, dass ich in der Schweiz lebe, absolut. Aber es ist langsam einfach zu viel. Du kannst einfach in Ruhe nicht mehr Mittag essen, du kannst nicht mehr normal Fernsehen schauen. Es ist ständig jemand tot oder es stirben einfach Leute. Und wenn ich Interesse habe, die Information zu holen, kann ich mich da informieren über Webbrowser, über iPhone, Smartphone, kannst du die Information holen. Aber ich finde es einfach horrormäßig, wenn es da nonstop einfach Anschläge, Terroristen, islamistische Terroranen, es ist einfach zu viel.
Also wie eine Überforderung auch, die stattfindet und auch mit den Push-Nachrichten, die ihr beschrieben habt, dass sie die Nachrichten,
die...
Man kann es abschalten, die direkt aber auf die Handy kommen.
Gute Sachen, wie Olympiade, die ich auch gerne erfahren.
Ja.
Für das haben die Push-Nachrichten aktiviert, aber...
Also wären ihr froh, wenn die Medien mehr positive Geschichten würden berichten? Wäre das etwas, was euch würde beruhigen?
Ja genau, würde in der Schweiz vielleicht mehrere Menschen ein bisschen lachen können oder dürfen, anstatt ständig einfach skeptisch rumzulaufen und immer, oh, ist das ein Terrortyp oder ist das jetzt ein Islamist oder Salafist, was auch immer. Also bleibt cool, bleibt ganz locker, informiert auch schöne Sachen, es gibt auch schöne Sachen in der Schweiz, die man informieren kann und nicht nur Terror.
Wir nehmen das gerne zur Kenntnis. Merci vielmals, Herr Rütschli. Ich möchte das gerne schnell Herrn Weiss, dem Professor für Journalistik, zuspielen, Medienwissenschaftler. Die Diskussion, dass die Medien nur dann berichten, wenn etwas Schlimmes passiert, das hört man ja auch gerne wieder. Warum berichtet man nicht auch, wenn gute Sachen passieren?
Es gehört zur Logik der Medien, dass sie eben vor allem dann berichten, wenn etwas abweicht vom Normalen. Das kann übrigens auch etwas sehr positiv sein, also etwas, was überraschend positiv ist. Aber in der Regel schauen wir bei uns selber her. Wenn wir miteinander kommunizieren, reden wir auch eher über die Sachen, die uns beschäftigen, die uns Sorgen machen. Du, ich habe mein Portemonnaie verloren. Weißt du, wo das stecken könnte? Und wir gehen nicht her und sagen, ich bin so froh, dass ich mein Portemonnaie noch habe. Also die Medien sind ein unheimliches Dilemma, muss man sagen. Zu ihrer Logik gehört es, über die schrecklichen Ereignisse zu berichten. Und auf der anderen Seite riskieren sie eben damit, dass hier anderes Wissen noch transportiert wird. Ich denke, es ist ganz wichtig zu realisieren, dass die Medien auch in diesem Dilemma stecken, weil es sehr viele Leute gibt, die sagen, wenn sie das nicht machen, bei jedem einzelnen Anschlag die Frage nach dem Terror zu stellen, dann kommt der Vorwurf von der Lügenpresse. Das ist etwas neues Phänomen oder, von Medienkonsumenten oder von Bürgerinnen und Bürgern, die das Gefühl haben, die Medien die stecken doch unter einem Dach mit den Regierungen und so weiter, die uns Informationen vorenthalten. Das ist doch ein Klüngel. Es gibt zwar so Mainstream-Tendenzen, aber es ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Und da denke ich, ein Rezept oder dagegen könnte auch sein, darf ich das noch sagen? Ein Rezept könnte auch sein, dass natürlich die Medien eben das auch mitliefern, dass sie sagen, sie sind sich dessen durchaus bewusst und sie verzichten eben jetzt vielleicht bewusst aus eigenen Gründen oder sie problematisieren die Dilemmasituation, in der sie auch stecken. Das gehört auch zur Kommunikation.
Also der Vorwurf von der schlechten Information und vor allem auch nach der Silvester Nacht in Köln aufgekommen ist, wo die Information tatsächlich ja schwierig war und auch jetzt im Nachhinein muss ich sagen, falsch zum Teil war. Herr Ohlenstedt, sind Risikoforscher und der erhebt die Hand.
Ich erhebe die Hand nicht wegen Widerspruch, sondern als Unterstützung. Ich denke, was Sie gesagt haben, Herr Weiss, was für die Medien gilt, gilt ja für uns als Menschen immer auch. Was besonders ist, was Abweichung vom Normalen ist, macht es spannend, auch in der persönlichen Beziehung, diese Themen aufzugreifen. Und ich glaube, da kommen wir zum Thema, wo wir heute jetzt mehrfach schon gehört haben, ist, es gibt da keine absolut richtige Antwort, sondern es ist eine Abwägung. Wir haben es gehört vom Herrn Endres, Abwägung für Sicherheitsgüter, Abwägung verschiedener Perspektiven. Und ich glaube, den Faktor Zeit haben wir jetzt noch nicht so thematisiert. Es gibt ja auch, je länger ein Ereignis zurückliegt, ein gewisses Vergessen, ein gewisses Abklingen auch von Medienintensitäten. Und aus der Risikoforschung stellt sich immer wieder die Frage, auch aus Risiko Kommunikationsforschung, wenn da nicht ein Thema vertieft, auch politisch zum Beispiel diskutieren. Weil es gibt zum einen auch hier den Vorwurf von Aktionismus. Es wird gerade so verkannt nach dem Hochwasser, nach einem Attentat.
Oder ist der Ruf nach mehr Polizei im Zug zum Beispiel. Ja.
Was durch unsere politische Logik sehr nachvollziehbar ist. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen und sich manchmal ein bisschen Zeit nehmen, für fundierte, grosse Entscheidungen nicht gerade sofort zu treffen. Selbstverständlich auf einer technisch-operativen Sicherheitsebene schon. Aber ob wir als Gesellschaft jetzt mehr Überwachung wollen oder weniger, müssen wir vielleicht nicht gerade am Tag nach dem Anschlag diskutieren.
Ich würde gerne das aufnehmen und einen Schritt weiter noch gehen und uns fragen, was können wir denn machen, für das subjektive Sicherheitsgefühl wieder zu stärken oder auch für zu schauen, dass so Anschläge oder Attentate nicht wieder passieren. Jerome Endres, ihr habt die Täterprofile angeschaut von den Tätern, die Amokläufe begangen haben in Deutschland. Wenn wir jetzt die Täterprofile anschauen, gibt es da wie eine Gemeinsamkeit? Kann man wie sagen, Achtung, wenn ein Mensch so oder so ist, besteht Gefahr, dass der irgendeinmal zu einer schrecklichen Gewalttat neigt?
Es gibt Möglichkeiten der Prävention. Also es ist nicht so, dass die Delikte aus dem heiteren Himmel passiert, wie das Wort Amok suggeriert. Also die meisten haben das über Jahre hinweg vorbereitet. Und bei Einzelnen kann man sagen, da hat man das Gesamtbild nicht gehabt und da hat man das nicht richtig gewichtet, die Informationen, die man gehabt hat. Man muss auch vorsichtig sein im Nachhinein, dass man da nicht Schuldzuweisungen macht, irgendwelche Behörden, was man heutzutage sehr gerne macht, oder irgendwelche Lehrer. Aber wenn man die Fälle so rekonstruiert, muss man sagen, da sind sehr auffällige Jugendliche gewesen. Aber, und das ist ein grosses Aber, die sind äußerst unterschiedlich gewesen. Es gibt nicht den gemeinsamen Risikofaktor, der bei allen vorhanden ist. Das ist eine Kombination von individuellen Risikomerkmalen, wo, wenn man sie vor sich sieht, man merkt, dass es hochproblematisch ist, dass es gefährlich ist, dass man reagieren muss. Aber man kann jetzt nicht sagen, all die, wo zum Beispiel, was man sehr gerne macht, wo die sogenannten Ego-Shooter spielen, dass die alle problematisch wären. Das kann man so überhaupt nicht sagen.
Also die Computergames, die sie rumschießen.
Sind sehr individuelle Risikokonstellationen, aber sie sind erkennbar. Also es wäre jetzt falsch, wenn man sagen würde, oh, das kann man gar nicht sehen, das stimmt nicht. Das sind Sachen, wo, wenn man genau anschaut, dann sieht man das. Und das Thema war dann also im Nachgang von diesen Forschungen viel mehr gewesen, wie können wir sicherstellen, dass die Leute, die geschult sind in der Bewertung von solchen Sachen, auch die Möglichkeit haben, all die Informationen zu bekommen, die notwendig sind, um das dann adäquat einzuschätzen.
Du hast gesagt, man muss hinschauen werden. Wir alle.
Wir alle, richtig. Es fängt an im Schulkontext bei den Lehrern und auch da unaufgeregt, dass man, wenn man mal etwas feststellt, wo man halt merkwürdig findet, dass man mal das thematisiert, dass man anspricht, dass man auch die Jugendlichen anspricht, wenn es zum Beispiel um Gewalt an Schulen geht. Es kann sein, wenn Personen, die dann älter sind, gegen Behörden losgehen, dass man da dann auch mal darauf reagiert. Da wird vieles übrigens schon umgesetzt. Also gerade im Kanton Zürich hat man da so Pionierrollen gehabt in dem, auch im Kanton Solothurn. Ich schaue jetzt hier, wie sie Herr Weiss von Solothurn kommen. Da haben sie auch so Pionierprojekte gehabt. Also gibt es vieles, was schon gemacht worden sind, wo auch gut funktioniert. Und das kann man auch sagen. Also gerade jetzt in dem Kontext von Attentaten, von sogenannten Amokläufen, da ist man in der Schweiz insgesamt gut aufgestellt, was Prävention anbetrifft.
Ist eigentlich die Unterscheidung Amok und Terror, ist die noch zulässig oder ist das recht überschneidend?
Das ist schon fast willkürlich. Man muss sagen, wir reden darum jetzt immer mehr nur noch von Attentat. Weil das Amok, muss man sagen, ursprünglich hat man ja die Idee gehabt, das sind Leute, die ausrasten, auf wildfremde Leute losgehen. Und wenn man sich die sogenannten Amok-Delikte anschaut, merkt man, bei praktisch allen, die haben Vorbereitungen gehabt, die haben sich darauf eingestellt, die haben Manifest geschrieben, die haben Ideologien gehabt. Was die unterscheidet von einem vielleicht herkömmlichen Terrorist, wenn man so will, ist, dass die Weltanschauung, die sie haben, so sehr eigenartig ist, ein eigentümlicher Selbst erfunden nicht teilweise. Wenn man dann aber nochmal genauer anschaut, merkt man, dass einige von denen halt sogar die eigentümlichen Weltanschauungen von anderen abgekupfert haben. Also das ist dann vielleicht nicht mal mehr selber entwickelt, sondern es ist uns weniger vertraut. Und das ist das, was meistens dann noch ein bisschen übrig bleibt. Ist es eine Weltanschauung, die den meisten bekannt ist, wie zum Beispiel der von einem Hörer angesprochene Salafismus, oder ist es eine Weltanschauung, wo nur ganz wenige Leute bekannt sind? Und das ist das, was dann vielleicht das Phänomen ausmacht von jemandem, den wir halt als Amokläufer bezeichnen, im Gegenzug zu einem Terrorist.
Aber der ideologische Überbau ist eigentlich manchmal relativ dünn.
Der ideologische Überbau, der kann dünn sein, das sehen wir auch bei zum Beispiel auch islamistisch motivierten Attentätern. Das ist immer so die Frage, ist es ein Krimineller, der ein Deckmantel an Ideologie hat, oder ist es ein Ideolog, der sich kriminelle Energie hat müssen aneignen muss. Also so ganz vereinfacht dargestellt. Und da gibt es einige, die haben, man redet dann von diesen Turboradikalisierungen, wo wir dann aus forensischer Sicht sagen, das sind gar keine Turboradikalisierungen, das sind Menschen, die sind schon immer gewalttätig gewesen, die suchen irgendwo ein Vehikel, wie sie Gewalt können ausleben können. Und das gibt es sowohl bei den Islamisten wie auch bei den Rechtsextremen. Man sieht übrigens auch, dass Rechtsextreme dann auf einmal zu Islamisten werden. Es gibt Islamisten, die dann irgendwie ins rechtsextreme Milieu wechseln. Das kennt man auch schon aus dem Linksextremen, gewisse, die dann ins rechtsextreme Milieu gewechselt haben. Also da muss man genauer anschauen, wie stark verwurzelt die Ideologie ist und wie viel aus der Persönlichkeit dieser Personen kommt.
Du hast vorhin gesagt, wir müssen alle eigentlich hinschauen. Wir müssen vielleicht auch wachsam sein. Was gibt das aber für eine Gesellschaft, wenn wir uns das vorstellen? Also was heisst das konkret? Also ist das auch so, wenn jemand ein bisschen anders ist, dass man plötzlich sagt, ui, Achtung, der ist jetzt irgendwie seltsam, das ist jetzt vielleicht irgendwie, der könnte potenziell ein Täter vielleicht werden in Rolle stehen? Sind das so Gedanken, die ihr euch manchmal schon machen? Jetzt in dieser Stimmung von Angst, die viele Leute verspüren.
Also ich glaube, es ist nicht das Thema, das ganz wichtig ist. Wir können uns natürlich als Gesellschaft in eine Angstsituation hineinsteigern, die nicht mehr sehr hilfreich ist. Weil Angst, wenn es dann, ich würde fast sagen, pathologisch für eine Gesellschaft wird, auch nicht mehr zulässt, Veränderungen nicht mehr zulässt, vernünftige, rationale Auseinandersetzung von den grossen Themen zulässt. Das ist, glaube ich, eine Tendenz, wenn sich die abzeichnet, müssen wir sicher dort Gegensteuer geben können. Ich denke, die einzelnen Leute, die dann betroffen sind von so einem Ereignis, das ist ganz klar, die müssen das nochmal anders anschauen.
Hey, mach noch mal weiter. Excuse, habe ich irritiert. Oder ich habe einen SRF1-Hörer ist in der Leitung tatsächlich, der hat das gespürt. Das ist der Eduard Schürmann von GAMS, Kanton St. Gallen. Grüezi, Herr Schürmann.
Grüezi.
Ihr redet von Solidarität.
Ja. Ich bin seit 3 Wochen bin ich unterwegs gewesen in Deutschland. Und mich hat Würzburg interessiert, wegen der Residenz, wegen der Kultur, alles. Und ich habe an mir immer ein Schweizer Libri mit dem Schweizer Kreuz. Und dann bin ich eingekehrt auf einem schönen grossen Platz, etwas getrunken. Neben mir sitzt ein Deutscher und er spricht mich an und sagt, haben Sie Mumm auf Deutschland gekommen, auf Würzburg? Und ich sage, ja, warum nicht? Ich will zeigen, Solidarität. Ich lohne mich von den anderen Tätern oder Terroristen nicht vermindern, dass ich das Land, das ich besuchen will, vermeide. Und dann hat es eine angenehme, ruhige Diskussion gegeben.
Also Würzburg, wo auch ein Ort war, wo ein Attentat passiert ist. Herr Schürmann, der Seka, die Solidarität, die euch wichtig ist, das nicht einschüchtern lassen. Ist das wie eine Leistung, die ihr auch macht, wo der Kopf wie sagt, ich will das nicht? Also wo ihr wie auch bewusst nicht dazu entscheidet?
Richtig. Ich stand dazu. Ich war auch in Paris, wo das passiert ist. Und einfach zeigen, ihr seid nicht allein. Ich bin ein Ausländer, zeigen aber auch meine Solidarität mit euch.
Merci vielmals, Herr Schürmann, dass ihr hier angerufen. Das ist sicher eine eindrückliche Geschichte und auch ein Zeichen, das er setzt. Herr Weiss, ihr habt auch gerade genickt.
Ich finde das sehr schön, wie er das geschildert hat. Und ich glaube, wir könnten es auch übertragen auf einen allgemeinen Diskurs, den man mit sich führen kann, Gesellschaft. Und da kommt natürlich der Journalismus wieder auch ins Spiel. Also, wenn man eben solche Beispiele zeigt, wie man mit dem umgehen kann, nicht reagiert mit Angst und jetzt müssen wir Daten sammeln über jeden Schüler und wenn er ein bisschen auffällig wird, dann macht es irgendwie, blinkt es rot und dann kann die Lehrerin eingreifen. Das ist eine Angstgesellschaft, die so reagiert. Sondern eher eben akzeptieren zu einem gewissen in einem gewissen Grad auch, dass halt etwas passieren kann, dass es halt solche Fälle gibt, die nicht total auszuschliessen sind. Das ist für mich eine gesündere Gesellschaft, die mit dem umgehen kann und die auch zeigt, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir können mit dem umgehen. Ihr habt vorhin auch gefragt, was kann der Journalismus machen? Wir reden zum Beispiel so über einen konstruktiven Journalismus immer mehr, einen lösungsorientierten Journalismus, eben nicht nur das Negative zu zeigen, zwar vom Problem ausgehen, aber eben auch zeigen, wie eine Gesellschaft umgeht, wie sie Lösungsmöglichkeiten findet, wie sie sich auch quasi eine dickere Haut geben für so etwas.
Also vielleicht ein Porträt von Herrn Schürmann, der vorhin die Sendung angerufen hat. Wäre vielleicht mal etwas so für eine Zeitung. Ja, Herr Hollenstein?
Ich glaube, der Herr Schürmann hat mich wirklich gerade in meinem Gedankengang richtigerweise unterbrochen. Es war jemand da, wo ich auch wollte sagen. Ich habe letztens gerade noch im Kopf ein Interview aus Israel gelesen, ein Mensch, der in Tel Aviv lebt. Und die zeigen ein bisschen das. Sie haben eine Wachsamkeit, wo der Andras sehr stark und unterstützend formuliert hat, und gleichzeitig eine gewisse Normalität. Das tönt jetzt im ersten Blick nach Widerspruch. Ich glaube, es zeichnet eine Gesellschaft aus, die kompetent mit diesen Themen umgehen kann, genau mit dieser Dualität oder Ambiguität eigentlich leben.
Herr Andras?
Ja, also das ist genau so, wie man die Aufmerksamkeit definieren sollte. Also genau auch, wie die Leute in Tel Aviv leben. Jeder, der dort schon mal war, kennt das. Man lebt, man hat Spass, man geht raus, man ist viel raus und trotzdem schaut man an. Und das ist so, wie man vermutlich am besten mit dieser Situation umgehen kann. Es soll nicht eine Angstmacherei sein. Also wir haben das erlebt, wo es im Kontext von Schulamok, wo es auf einmal Leute gegeben hat, die allen Schulen probiert haben, durchschusssichere Türen zu verkaufen und ähnliche Kabis, wo man sagen, das ist dann einfach durch ein Geschäft gewesen mit der Angstmacherei. Es hat dann aber auch andere gegeben, Leute, die einfach nicht haben darüber reden wollten, weil sie es zu bedrohlich gefunden haben. Und ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss anschauen, man muss das besprechen, aber das Ziel soll sein, dass man möglichst viel Freiheiten sich zurückholt und sich nicht davon letztlich diktieren lassen soll.
Wir haben ja jetzt das Gefühl von dieser Häufigkeit, oder? Von diesen Anschlägen, die passiert sind, die halt auch sehr nahe jetzt bei uns passiert sind. Herr Endras, ich habe auch in den Medien lesen, dass ein Berufskollege von euch gesagt hat, es sei wie ein Modedelikt. Das klingt jetzt sehr zynisch, wenn man Mode sagt, aber dass das wie in Mode ist, so Attentat. Ist das so?
Also Attentate gibt es schon seit Ewigkeiten. Also ich denke, dass es also wir kennen das schon in den 50er, 60er Jahren hat das schon angefangen. Es hat in den 70er Jahren die bleierne Zeit gegeben, wie sie bekannt war in Deutschland. Also es hat immer wieder ganz intensive Phasen gegeben. Ich denke, eben, es gibt einen gewissen Nachahmungseffekt, der beschäftigt uns. Es ist auch teilweise, hat das zu tun mit Konflikten, die in der Welt passieren, die dann halt aktueller sind. Und dann mag das der eine oder andere als Modeerscheinung empfinden. Ich denke, das trifft es nicht. Es ist etwas, wo wir eigentlich schon lange damit zu tun haben, wo alles andere letztlich als neu ist.
Ich schaue noch meine Kollegin von online an. Sie konnte mitdiskutieren auf srf1.ch. Sie verfolgt die Diskussion dort, dass sich nicht einschüchtern lassen, dass die Freiheiten nicht nehmen lassen, die wir haben in unserer freien Gesellschaft. Ist das so ein Thema online?
Ja, vielleicht noch mal einen neuen Aspekt, den ich jetzt da zum Schluss noch anschneide. Der Urs Klemm aus Aarau hat uns geschrieben, er hat eigentlich weniger Angst vor dem Terrorismus, sondern mehr vor unserer Reaktion darauf. Nämlich, er hat Bedenken, dass Überwachungen und Kontrollen zunehmen und damit unser Leben immer komplizierter wird und dass die persönliche Freiheit immer mehr abnimmt und Privatsphäre Schritt für Schritt eliminiert wird.
Also die Angst vor der Überreaktion. Sicher auch das etwas, wo auch die Medien eine Rolle drin spielen, oder Herr Weiss?
Jetzt muss ich sagen, jetzt weiss ich gar nicht, was ich auf die Frage sagen soll.
Wie reagiert man darauf, oder?
Ich denke, es ist voll. Es ist
Leute, schon, man ist Politiker schon. Ab, bis man einen hat, der sagt, man will mehr Polizisten im Zug.
Also da sind wir in der Runde sofort einig gewesen. Es mag daran liegen, dass wir alles auch ein bisschen Fachleute sind. Angst ist kein guter Ratgeber. Und man muss vor denen warnen, die einem Angst machen. Ich denke, es ist halt einfach gleich ein bisschen eine andere Zeit als noch früher, wenn man jetzt sagt, eben, Attentate hat es immer gegeben. Wir leben halt jetzt auch in einer Gesellschaft, die sehr schnell, in Sekundenschnelle, wenn irgendwo eben in der Ostschweiz etwas passiert, in Amerika das erfahren wird und wo sehr viel auf den Zug aufspringen in Social Media und ihre Gerüchte verbreiten. Und dann tut sich die Kommunikation verselbstständigen. Und ich glaube, das muss man realisieren, dass das ein neues Phänomen ist und dass es nicht damit zu tun hat, dass es jetzt mehr solche Situationen, solche Attentate gibt, die hat es immer schon gegeben, sondern dass eben mehr darüber kommuniziert wird. Und eine gesunde Gesellschaft tut das realisieren, hat auch mit Medienkompetenz zu tun. Ich denke, das müsste auch mehr vermittelt werden, nicht nur an Schulen, sondern vielleicht auch im Erwachsenenalter, dass man realisiert, wir leben in einer Gesellschaft, die so stark vernetzt ist, wo die Kommunikation aufpoppen kann. Und dann ist ein gelassener Umgang mit dem sicher ein guter Ratgeber.
Ein guter Ratgeber, ein gelassener Umgang. Ich will nur noch ganz kurz schnell, das ist sicher etwas, was viele sich jetzt vielleicht denken, die uns zuhören, wenn ihr gesagt habt, es hat immer die Attentate gegeben. Ist das nicht der Unterschied, aber eben der, dass sie jetzt sehr ungezielt sind? Und das ist doch auch genau das, was vielleicht den Leuten Angst macht, dass man einfach als per Zufall zur falschen Zeit am falschen Ort könnte in ein Attentat reinkommen und früher vielleicht die Opfer gezielter beim Terrorismus in den 70er, 80er Jahren gezielter sind, avisiert worden.
Gezielter sind avisiert worden, ja und nein. Also ich würde sagen, auch damals war es relativ diffus. Ich denke, der grosse Unterschied ist, und das ist das, was der Herr Weiss gesagt hat, wie darüber berichtet wird. Es gibt viele Attentate, ich habe das in meinen eigenen Forschungen gesehen, die sind in den 90er Jahren passiert, da hat man noch, die haben, sind mir gar nicht mehr bewusst gewesen, einfach weil damals die Medien anders funktioniert haben. Und jetzt, auch ein kleines Ereignis, das Salets, wird in den USA darüber berichtet. Und da denke ich, das ist das große Neue. Und dann am Schluss sehen wir viel mehr und halt nicht nur die Sachen, die uns vertraut sind oder die nach den Schemen, die Angriffe, die uns vertraut sind, sondern wir sehen dann Sachen aus verschiedensten Subkulturen, die wir so noch nicht gekannt haben.
Also vertrauensvoll darüber berichten, probieren, die Risiken einzuordnen und probieren, sich von dieser Angst nicht unterzukriegen. Das sind vielleicht so drei Punkte, die ich zum Schluss noch mal aufnehmen möchte. Und die Überwachung, die ist angesprochen worden. Ob das ein Mittel wäre, über das haben wir jetzt hier nicht diskutiert, aber wir stimmen gleich über das neue Nachrichtendienstgesetz ab und wir diskutieren hier in der Sendung Forum in zwei Wochen über diese Vorlage. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier bei uns in der Sendung wart. Merci vielmals.
SRF 1 Forum.
Das war die Sendung Forum. Die Gäste von Simon Holliger waren Vinzenz Weiss, Professor für Journalistik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dann Matthias Hollenstein, Risikoforscher und Geschäftsführer der Stiftung Risiko und Dialog. Und Jérôme Endras, er ist Kriminalpsychologe und stellvertretender Leiter des psychiatrisch-psychologischen Dienst im Amt für Justizvollzug vom Kanton Zürich. Dankeschön auch Ihnen, die zugelassen haben fürs Mitreden, entweder online oder per Mail oder am Telefon. Die Diskussionssendung Forum, die kommt jeden Donnerstagabend und sie ist live zu einem aktuellen Thema hier auf SRF 1. Und wenn Sie wollen, eine Sendung nachhören oder mehr über ein Thema erfahren, es gibt auch einen Haufen, wo man schauen kann und kann nachlesen kann, dann können Sie jederzeit bei uns im Internet hineinschauen auf srf1.ch. Jetzt gerade ist es 9 Uhr und dann ist es Zeit für unsere Mundart-Sendung Schnabelweit. Heute geht es um eine ganz spezielle Künstlerin. Sie macht Musik und sie schreibt «Fräulein da capo», stellen wir Ihnen vor, in der Mundart-Sendung Schnabelweit zwischen 9 und 10 hier auf SRF 1. Und bevor es jetzt 9 Uhr wird, natürlich noch der Blick auf die Strasse. SRF Verkehrsinformation von 20.59 Uhr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Zürich-Ost und Seebach stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Und wenn Sie etwas antreffen, wo Sie uns durchgeben wollen, die Staumelder.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.